Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen. Heute machen wir wieder eine Kurzfolge zu schwierigen Therapiesituationen und da ist mir etwas begegnet, was ich mich gefragt habe. Und zwar, ja, wir gehen mal davon aus, dass ich Angehöriger bin von jemandem, der in Therapie ist.
Mhm. Gibt's ja viele.
Genau, es gibt ja viele Angehörige, die PartnerInnen haben, die in Therapie sind. Und man beschäftigt sich natürlich dann viel mit der Situation und auch mit der Krankheit und mit dem Fortschritt der Krankheit. Manchmal möchte man ja als Angehöriger am liebsten die Therapeutin anrufen und sagen, hey, das und das ist doch passiert. Wie siehst du das denn so? Wie soll ich denn damit umgehen? Aber das ist ja etwas, wo, gehe ich mal davon aus, ist ja nicht erlaubt, dass der Therapeut, die Therapeutin mir dann sagt, ah ja, genau, Mensch, hallo Anna. Natürlich sprechen wir darüber, kein Thämchen.
Ja, eher nicht, da hast du recht. Also kein Thämchen sage ich so gut wie nie.
Schade.
Aber ja, vielleicht ab jetzt, häufiger mal. Nee, aber sachlich hast du natürlich recht. Ja, wir haben da das große Problem mit der Schweigepflicht.
Was ja an sich jetzt erstmal kein Problem ist.
Nee, was an sich erstmal eine richtig geile Erfindung ist. Genau. Und eine der grundlegenden Säulen, auf der die Prinzipien unserer Arbeit beruhen, das ist richtig. Genau, also ja, aber da denken Leute oft nicht so weitreichend, wie es dann tatsächlich ist. Also wenn jetzt, was weiß ich, dein Bruder in meiner Behandlung ist und du rufst mich an und sagst, hey, ich wollte Ihnen da nur was mitteilen, vielleicht wissen Sie es gar nicht, aber der verhält sich gerade so und so, dann ist meine...
Aber das ist doch auch Kacke.
Naja, ich sage erstmal, also wir können ja nochmal einsteigen, warum das inhaltlich auch Kacke ist, aber erstmal haben wir ein rechtliches Problem, weil meine einzig korrekte Antwort auf diese Art Anrufe oder sämtliche Anfragen dieser Art ist, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Weil wenn ich sage, ja, darüber darf ich jetzt nicht sprechen, weil sonst gefährde ich die Integrität meiner therapeutischen Haltung, bla bla bla, was auch immer, bestätige ich dir ja erstmal, ja, ich kenne den Typen und er ist hier in Behandlung. Und das ist ja eine Information, die geschützt
ist. Und das ist ja schon...
Aha. So sieht's aus. Das ist immer ein großes Problem.
Ja, vor allem ja auch wahrscheinlich, weil, also ich sag's mal so, wenn ich jetzt so ganz schlau wäre und dann würde ich ja bei manchen Situationen so tun, als ob ich darüber Bescheid weiß.
Ja.
Und vergewissere mich dann über den Therapeuten, ob das überhaupt stimmt.
Genau, das hatte ich letztens tatsächlich in real diese Situation. Ich habe einen sehr jungen Menschen in Behandlung und da haben sich Angehörige gemeldet bei mir, ob sie auch in Therapie gehen können. Das ist ja so ein weirder Vorgang, sage ich mal, dass ich drauf und dran war zu schreiben, hör mal, ich kann ja nicht eure ganze Familie behandeln. So, weil ich wusste auch, die Person weiß, dass das der Angehörige hier ist. Trotzdem, das allein schützt mich nicht davor, deswegen darf ich diese Info trotzdem nicht rausgeben. Und dann habe ich kurz bevor ich geschrieben habe, hör mal, ich kann hier keine Familientherapie machen, gedacht, oh scheiße, nee, das darf ich ja jetzt gar nicht schreiben, weil vielleicht will die Person ja nur testen, ob ich das verneine und ob die Person hier angekommen ist.
Ja, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja in manchen Situationen dann doch leider den Fall, dass die Patientin da vielleicht nicht ganz wahrheitsgemäß über die Behandlung auch spricht, ne?
Ja, hundertprozentig.
Weil da viel Scham manchmal dabei ist in vielen Erkrankungen. Und damit ging es eigentlich los. Das ist interessant, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte eher damit gerechnet, dass man sagt, ja, ich kann mit Ihnen darüber nicht sprechen, ich unterstehe der Schweigepflicht, aber das stimmt, damit bestätigst du es ja schon.
Ja, das haben wir.
Das ist ja doof. Mhm. Aber gibt es denn für Angehörige dann gar keinen... Also es gibt dann wahrscheinlich für Angehörige nur den Weg, über die Patientin zu gehen, zu sagen, hey, hör mal, ich würde da total gerne mal ein paar Fragen stellen. Kannst du mal mich mitnehmen oder kannst du mal deine Therapeutin fragen, wie wir das realisieren könnten?
Ja, genau. Das wäre sozusagen der Königsweg, weil der zweite Grund, warum ich da keine Aussage machen kann, also das ist mir tatsächlich in der Ausbildung mal passiert, und zwar habe ich da eine Person behandelt, die, ja, jetzt überlege ich, dass ich da nicht so Daten rausgebe, wo sich jemand wiedererkennt. Also das war eine Frau, die eine Zwangsstörung hatte. Und die hatte vor allen Dingen so Probleme, das haben ganz viele, mit Dinge wegwerfen, also sich von Sachen trennen, auch alte Dinge und so weiter. Das hat oft so ein bisschen so magisches Denken-Charakter, genau. Und dann hat mich ein Angehöriger angerufen, die Schwester, und hat gesagt, ja, ich wusste gar nicht, ob sie es jetzt wussten, aber die Person schmeißt wieder die Sachen nicht weg. Das ist doch relevant für sie, für die Therapie, weil sie denken vielleicht, die Person, also die Patientin macht mega mit, macht sie aber in echt gar nicht, sondern in Wirklichkeit erblüht die Krankheit wieder. Das ist ja das, was du meinst, jemand flunkert über den Therapieverlauf, ja, ne? Sagt, ja, genau, zu Hause läuft Bombe, und die Angehörigen beobachten aber, nee, läuft gar nicht Bombe. So, ne?
Genau.
Genau. Ja. Und da ist es ja auch ein Dilemma, weil ich natürlich als Therapeutin, ich bin ja auch interessiert an dieser Art Infos. Also für mich ist ja auch der Therapieverlauf oder die Arbeit besser, wenn ich weiß, oh, da flunkert mich jemand an. Aber warum das so ungünstig ist, ist, dass ein großer Teil von heilenden Prozessen in Therapien auf die sogenannte unbedingte Wertschätzung zurückzuführen sind. Also ein Konzept, was Carl Rogers erfunden hat, schon 50er Jahre so Richtung. Und das bedeutet, dass die Person, die vor mir sitzt, von mir unbedingt, also ohne an irgendwelche Leistungen geknüpft oder so, gewertschätzt und respektiert wird. Und das mache ich ja in dem Moment gar nicht mehr. Aber der nächste Schritt wäre ja, ich sitze in Therapie und sage, hören Sie mal, ja, Sie binden mir hier die ganze Zeit Bären auf. Der XY, ja, hat mich angerufen und jetzt habe ich Sie entlarvt hier. Und, ja, in dem Moment kann man sich ja vorstellen, das ist ein extrem erniedrigender, peinlicher Vorgang, der ja jegliches, ja, Vertrauen, also auch dauerhaft, ja, zerstört.
Ja, auch der auch so eine, der auch den, die Patientin in, wie soll ich es sagen, in so eine Situation versetzt, zu sagen, ah, hier reden andere über mich.
Genau, ist eine unterlegene
Situation.
Und da
Situation. Wird man ja nicht, ich, genau, ja, da wird man ja nicht größer von.
Genau, es wird, ist, man macht, man wird klein gemacht, man, es wird auf jeden Fall eine große Hierarchie aufgemacht, ne, so, ist so ein bisschen so Eltern-Kind-mäßig so. Du, ja, hast jetzt geflunkert, du kriegst jetzt Stubenarrest. Und das ist ja das absolute Gegenteil von einer therapeutischen Allianz auf Augenhöhe. Deswegen, das ist das Problem. Und da ist es so, dass wir quasi in Kauf nehmen, dass wir nicht immer die Wahrheit erfahren. Und
kurzer Side-Fact wahrscheinlich auch, ist natürlich, weswegen du deswegen auch zum Beispiel keine Angehörigen von FreundInnen.
Genau.
Behandeln darfst, weil,
genau,
du da einfach nicht die Person, die vor dir sitzt, wertfrei.
So sieht's aus. Ich bin nicht mehr neutral.
Beobachtest.
Das ist ganz häufig so, dass Leute sagen so, ja, kannst du nicht meinen Partner, meine Partnerin behandeln, wenn ich mit denen befreundet bin? Du kennst die ja im Grunde gar nicht. Ja, das kann sogar sein. Ich kenne die Person überhaupt nicht, habe die noch nie gesehen oder so. Aber die Tatsache, dass ich mit der Partnerin befreundet bin, reicht ja aus, um mich nicht neutral zu machen. Wenn dann, ja, also sagen wir mal jetzt, meine Freundin Sabine sagt, Mensch, hier, der Bernd, mein Mann, behandle den doch mal. Und dann kommt der Bernd und sagt, ja, mein Leben ist die Hölle, weil die Sabine, die macht mir irgendwie das Leben zur Hölle. Dann denke ich ja sofort, ach, hör doch auf, ich kenne doch die Sabine, das ist doch eine Jans Liebe. Ja, also das ist ja,
ja, so ist
total
es.
Verrückt.
Ja, genau, und man muss ja sagen, das ist dann so ein Extremfall, wo man dann sagen würde, ja, aber so ist es gar nicht. Aber man weiß nie, was drunter liegt.
Ja, ja, genau, das habe ich auch immer. Ja, nee, es ist gar keine Paarsache oder so, das ist egal. Das ist eine, also da ist es sehr ratsam, diese Regeln stumpfsinnig anzuwenden, weil, ja, wie soll ich das sagen, das ist jetzt ein Allgemeinplatz, ne? Man hat schon Pferde vor die Apotheke kotzen sehen. Ja, am Ende lassen die sich scheiden wegen der Psychotherapie oder was weiß ich. Und dann hat man eine absolut erbärmlich miese Position. Also es ist einfach, auch wenn man das vorher nicht absehen kann, können da richtig unangenehme Dinge draus resultieren. So.
Ja, kann ich total verstehen.
Und das zeigt auch die Erfahrung, weil manchmal passiert sowas ja ohne, dass man es will. Ne? Also manchmal hat man ja jemanden in Behandlung und dann kriegt er einen neuen Job und das ist dann plötzlich in einem nahen Umfeld von einem selber. Oder jemand zieht um und wohnt schräg gegenüber und man ist gemeinsam in der Nachbarschaftsinitiative gegen, was weiß ich, den großen Parkplatz oder so. Ne? Also das ist ja, das hat es ja alles schon gegeben und solche, auch selbst wenn sie super randständig wirken, Begegnungen haben Einfluss auf den Therapieverlauf, auf die therapeutische Beziehung und zwar nicht im Positiven.
Und jetzt zurück nochmal, was können dann Angehörige tun? Weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass es für Angehörige manchmal schwierig ist, das auszuhalten. Weil auf der einen Seite möchtest du jemandem helfen, der in deinem Umfeld ist. Familiär oder partnerschaftlich ist ja egal. Auf der anderen Seite sollst du jetzt auch nicht versuchen, damit einzugreifen. Und es wäre ja auch schrecklich, wenn man jetzt irgendwie 24/7 dann noch so einen besser wissenden HobbypsychologInnen am Tisch hat. Das heißt aber, was können Angehörige im Idealfall machen? Oder gibt es Möglichkeiten?
Also insgesamt kann man sich erstmal zu zweit um eine gute Kommunikation kümmern. Also häufig ist das auch so, dass Leute sagen, ja, ich traue mich da gar nicht nachzufragen. Wie ist denn der Stand jetzt momentan mit deiner Depression? Ja, traue ich mich gar nicht zu fragen. Das ist schon mal ein nicht so gutes Zeichen. Also es wäre günstig, wenn innerhalb der Paarbeziehung oder welche Beziehung auch immer es betrifft, freundschaftliche Beziehungen, geschwisterliche Beziehungen oder so, man erstmal selber guckt, könnte nicht eine offenere Kommunikation sowieso das Problem lösen? Weil oft ist es ja so, ach, ich will einfach nur die Therapeutin kurz fragen, läuft es denn einigermaßen? Und wenn die dann sagt, ja, dann brauche ich das Scheißthema gar nicht mehr ansprechen. Und das ist immer ungünstig, weil TherapeutInnen im besten Fall auch nur eine kurze Wegstrecke begleiten und nicht einen Ersatz für eine gute Kommunikation herhalten sollten. Mhm. Und deswegen, das wäre schon mal das Erste, dass man wirklich auch selber fragt oder dass man auch sagt, hör mal, ich sehe, dir fällt es wieder schwerer, Dinge wegzuschmeißen. Hast du das denn in deiner Therapie besprochen? Möchtest du das denn mal da besprechen? Ist das nicht sinnvoll? Kann ich dich da irgendwie unterstützen und so weiter? Also in die Richtung. Mhm. Und dann kann man als nächstes natürlich auch sagen, du, ich habe da eine ganz andere Perspektive drauf, könnte das nicht hilfreich sein für die Therapie? Darf ich da mal mitkommen und meine Sicht schildern? Und wenn die bei mir in Behandlung befindliche Person sagt, ja Mensch, ja klar, dann bin ich natürlich absolut Klippo. Also wenn ich sozusagen in Anführungszeichen befreit bin von der Schweigepflicht und Leute sagen mir, nein, sie können meinen Angehörigen gerne sagen, was hier Sache ist, dann habe ich da ja gar kein Problem damit. Und da ist es auch oft so, dass ich dann schon so sehe, wie Leute sich einmischen wollen und sagen, ja, aber es ist dann nicht gut, wenn ich immer sage, aber du musst ja morgens aufstehen und jetzt musst du aber mal raus aus den Federn oder so. Und wenn sich da so, ja, Zivi-Dynamiken quasi ergeben. Und da ist es dann eben auch, aber wenn man das gemeinsam offen bespricht, ein leichtes für mich als Therapeutin zu sagen, nee, genau das wäre nicht so günstig. Es ist.
Aber was du nicht machen dürftest, zum Beispiel auch wenn die ganzen Voraussetzungen jetzt sind, so dass die Patientin sagt, nee, ist kein Problem, so die können darüber sprechen. Was du nicht machen dürftest, ist zum Beispiel, wissen Sie was, die heutige Therapiesitzung, die machen mal nicht Sie, die machen jetzt Ihr Partner. Weil das geht wahrscheinlich abrechnungstechnisch nicht, oder?
Doch, Angehörigengespräche kann man abrechnen. Und ich glaube auch solche, da bin ich jetzt nicht ganz firm, weil der Fall selten ist. Also ob das abrechnungstechnisch ganz lupenrein ist, ohne die betroffene Person, ich glaube aber schon. Also du kannst Angehörigengespräche abrechnen.
Aber das ist doch eigentlich witzig.
Das macht man auch manchmal. Das macht man auch manchmal.
Ja, genau. Weil komisch, weil aber mich hat es nur jetzt irritiert, dass du sagst, das ist so selten der Fall. Weil ich könnte, also ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so als Angehöriger irgendwie voll, ich würde davon ausgehen oder ich würde mir, wenn ich es mir jetzt so vorstellen würde, was weiß ich, ein Familienmitglied oder so, ist in einer mir sehr nahestehendes Familien, meinetwegen Kind oder sonst was zum Beispiel auch oder Partner oder Schwester, was weiß ich, so macht die Therapie und ich bin da unmittelbar betroffen. Dass es ja total hilfreich wäre, weil ich kriege ja keine komplette Therapie bezahlt, weil ich sage, mein Partner hat eine Zwangsstörung. Mhm. Aber es wäre doch total sinnvoll zu sagen, hey, eine Stunde gehe ich mal hin und frage, wie ich am besten unterstützen kann.
Ja, ja, also ganz kurz noch ein Einschub. Wenn dich das belastet, kriegst auch du eine Therapie. Das kann ja mindestens zu einer Anpassungsstörung zum Beispiel führen und da haben wir ja schon eine Diagnose von Krankheitswert, die eine Behandlung rechtfertigt. Deswegen also auch das.
Ah, Anpassungsstörung. Haben wir darüber schon gesprochen?
Nee, das ist so eine schäbige Diagnose.
So eine langweilige.
Nee, die können wir eigentlich auch mal machen, weil die total verbreitet ist. Das kann man eigentlich mal gut machen. Genau, also man kann auch selber in Behandlung gehen. Das denke ich ganz oft, dass Menschen so belastende Diagnosen haben, dass das ganze Umfeld eigentlich auch gut Unterstützung brauchen könnte.
Ja, genau.
Genau, aber wenn es jetzt nicht so ist, dass die Angehörigen eine Diagnose ausbilden, dann, und das kann man immer machen, das mache ich auch sehr gerne, das Umfeld mit einladen und dann einfach eine psychoedukative Stunde machen. Also Zwangsstörungen funktionieren so, Angststörungen funktionieren auf diese Art und Weise, werden so und so behandelt, weil das oft auch ein Gamechanger ist fürs Umfeld. Also sagen wir mal so, mein Mann würde jetzt eine psychoedukative Stunde für die Funktionalität von Autofahrphobie bekommen, dann würde er dort lernen, dass er, ja, wenn man ehrlich ist, sein gesamtes Verhalten umstellen muss. Hat er ja auch schon gemacht.
Er hat die psychoedukative Stunde bekommen, aber nicht in einer Praxis von jemand auszustehen.
Genau, er weiß das natürlich komplett. Wir machen da auch Witze drüber, aber er hat es tatsächlich mal gemacht. Da hat er sich das Bein ganz komplex gebrochen und witzigerweise hätte er aber schon eine Woche später wieder Auto fahren können. Und hat mir aber gesagt, ah ja, voll blöd. Der Arzt hat gesagt, ich kann nicht fahren, ne? Und ja, das war auch für mich ein motivierender Einstieg wieder ins Autofahren, wo dann irgendwie nach ein paar Monaten rauskam, ach so, nee, habe ich mir nur ausgedacht.
Oh, dafür mag ich ihn jetzt noch ein bisschen lieber, weil das ist so, das, ich kenne ja nun deinen Mann, das ist lustig.
Ja, ja, vor allen Dingen, dass er sich das nur traut unter dieser Voraussetzung. Er kann ja alle 2 Wochen Rücken markieren oder sonst was, ne? Das wird er aber nicht machen. Aber so dieses zertrümmerte Bein, da hat er gewusst, das ist genug Tarnung.
Ich kann wirklich nicht.
Guck, genau.
Guck, ich habe mir extra das Bein gebrochen.
Genau, und ich war ja auch in der Lage, so, oh Gott, der arme Mann, jetzt kann ich da nicht noch reinschlagen, weil natürlich war mir trotzdem danach zumute.
Das muss echt Liebe sein, sich extra ein Bein zu brechen, damit man so eine Störung behandelt. Das finde ich gut. Jetzt mag ich ihn noch.
Ja,
lieber.
Ja, wobei, also das mit dem Beinbruch war jetzt nicht intentional.
Das hoffe ich.
Von der Bühne gestürzt.
Ah,
ja, genau. Hat ihn aber auch nicht daran gehindert, noch im Rahmen des Auftritts eine Polonaise durch den Raum zu tanzen mit diesem zertrümmerten Bein. Aber es ist eine andere Geschichte, die wir mal wann anders.
Ist eine andere, die können wir mal wann anders besprechen. Ja, okay, aber das finde ich ja total beruhigend und ich würde mal an euch da draußen einfach, also würde ich auf jeden Fall sagen, als Hinweis oder so, sowas ist möglich.
Nee, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Anna wird gerade abgeführt in Handschellen. Guck mal, das Klimpern passt jetzt auch noch gut dazu. Er hat jetzt sein Auto gedacht, es kann ja nicht sein.
Geil, also zu eurer Information, ich nehme gerade aus dem Auto auf, was total cool ist, weil ich glaube, der Schall ist echt gut. Also so der von der
Soundqualität.
Der Schall nicht, die Soundqualität ist ganz geil. Mich gucken alle vorbeikommenden Menschen leicht irritiert an. Und ich finde es auch interessant, dass alle ins Auto gucken. Also es alle, die
ja,
vorbeikommen,
krass, sagen,
gucken ins Auto.
Das ist voll selten eigentlich. Witzig. Aber bist du nicht
genau.
jetzt in der Nähe von so einem Mediengebäude?
Nee.
Ach so, weil sonst wäre ja voll okay, dass du mit so einem Mikro da sitzt.
Genau, nee, bin ich nicht, weil ich bin woanders. Ja.
Jetzt können,
was ist denn jetzt los? Jetzt
können alle mal raten.
Okay,
Anna,
also
ist, Achtung. Anna
ich
ist
glaube,
woanders.
Das Geile ist, jetzt hat sich das Auto gerade abgeschlossen und ich glaube aber, weil der Schlüssel hier drin ist, hat es jetzt eben angefangen zu piepen.
Ja, ja, also ich hatte vor 100.000 Jahren einen der ersten Smarts, weißt du das noch?
Ja.
Also es war nicht meiner, aber ich hatte da so Zugang zu und da war das immer so, wenn du zu lange da drin geblieben bist, dann ist das Ding ausgegangen und du hast, also zugegangen als Sicherheit und du kamst aber nicht mehr raus.
Das weiß ich beim Smart.
Ja.
Meine Mutter hatte auch einen Smart.
Ja, das
ist
richtig
mir,
schlimm.
Ja, jetzt piept's wieder. Was ist denn?
Ja, aber kannst du nicht, mach doch mal kurz Motor an und aus, dann
mein
weiß
Gott.
Er ja, du bist noch
Auto.
Da.
Ja, ich habe bei einem einfach jetzt wieder aufgeschlossen. Ich sitze hier halt einfach drin. Jetzt entspann dich mal. Ah, Mann, die guten Opel Corsa-Dinger, da gab's das alles nicht.
Ja, ja, genau. Ach geil, du weißt das also auch, dass man sich im Smart quasi für immer einschließen konnte.
Ich wusste das.
Ich wette, da gab's Tote, die da drin verhungert sind.
Weißt du das nicht, als ich mit einer dir nahestehenden Person auf einer Feier war?
Nee,
weißt
die Story kenne ich gar nicht.
Ja, da hab ich den Smart zugemacht am Kofferraum.
Ach so, und dann?
Ja, abgeschlossen und hab dann die Scheibe zugemacht. Also weißt du noch, der Kofferraum
ja, ja,
war
genau,
so eine Scheibe.
Ja, ja, genau.
Schlüssel reingelegt, also ich hab ab.
Ach so.
Ja, ich bin, schließt quasi ab. Also ich bin ausgestiegen, Kofferraum aufgemacht, abgeschlossen, weil ich was in der Hand hatte, Kofferraum zugemacht.
Ja, dann hast du es aufbrechen müssen.
Mich musste jemand, weil ich auf einer Party war.
Ja, abholen. Ja, ja.
Musste mich jemand abholen und nach Bremen-Nord fahren, der einen Zweitschlüssel hat,
ja.
Genau.
Oh, leck mich am Arsch. Echt jetzt? Ist ja krass. Nee, die Story habe ich nie erzählt bekommen.
Das war ätzend.
Ja.
Vielleicht war die nahestehende Person von dir auch nicht dabei, aber es war in dem Rahmen der
ja, doch,
Freunde.
Das wäre schon so eine passende Geschichte auf jeden Fall.
Ja. Okay, also an euch da draußen, also geht mit eurem PartnerIn, mit eurem Familienangehörigen ins Gespräch, fragt, kann ich unterstützen? Ich würde da total gerne mal auf den Stand kommen. Ich würde total gerne wissen, ob das, ihr glaubt nicht, was hier für lustige Dinge passieren um mich rum. Wäre das für dich in Ordnung? Weil dann könnte ich genau wissen, was ich auch am besten tun könnte. Es gibt Angehörigenstunden und da können wir euch echt nur ermutigen, das zu nutzen, das zu tun. Und diejenigen, die von euch in einer Therapie sind, die können wir nur ermutigen, auch das mit eurem Partner, eurer Partnerin, versucht es zu besprechen. Es ist bestimmt, wir wissen, dass viele Krankheiten sehr schambelastet sind, ja. Aber es tut total gut, sich davon frei zu machen. Und eure Partnerin hat eigentlich, in unserem Verständnis von Partnerschaft, sollte man sich vor nichts schämen.
Ja.
Weil alles ist menschlich und man kann für viele Krankheiten nichts. Das können wir nur noch ganz oft betonen. Keiner sucht sich irgendwelche Krankheiten aus.
Genau, also was du aber am Ende gesagt hast mit dem, dass es so schambehaftet ist, auch gerade das ist wichtig. Wenn innerhalb der Partnerschaft noch sowas besteht wie, naja, aber ein bisschen bist du auch selber schuld, darüber solltet ihr sprechen. Das ist falsch.
Absolut.
Und das soll dann
das
ausgeräumt
genau.
werden.
Und das können wir auch bitte nochmal wirklich sagen, für alle Krankheiten gilt das. Für alle Krankheiten gilt es. Das hat nichts mit Schuld. Kein Mensch sucht sich aus, geil, jetzt habe ich eine Erkältung, geil, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen, geil, jetzt habe ich eine Zwangsstörung. So, keiner sucht es sich aus.
Ja, auf jeden Fall.
Und in diesem Sinne, wir würden uns total freuen, abonniert unseren Podcast gerne überall, wo es Podcasts zu hören gibt.
Empfehlt ihn
da
weiter.
Die Glocke, empfehlt ihn weiter, kommentiert ihn total gerne. Wir werden besser bei Instagram.
Ja.
Wann, wissen wir noch nicht, aber wir werden besser. So. Und Vero, ich danke dir für diese kurze Gehirnerschütterung und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Wünsche ich dir auch und euch da draußen auch ebenso. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Das Vibrieren hört man,
so,
ne? Ich sag's
dir. Ich höre es gar nicht und denke immer so, ah, mein Handy ist so schön leise.
Ich höre es total. Nur, dass du es leist. Ja, nicht.
Und kannst du, wenn wir schon eh jetzt schneiden, kannst du das Mikro noch ein bisschen höher tun, glaube ich. Mach nochmal was. Ja,
so.
Ist glaube ich besser. Ja.
Es ist jetzt an meiner Nase.
Ist HiFi-mäßiger jetzt. Sehr gut.
Kann es jetzt bitte einfach aufbleiben? Was soll denn das?
Also,
dass das jetzt mein Problem wird bei der Aufnahme, ne? Hätte ich nicht gedacht.
Geil, ja.
Ich habe mit anderen technischen Problemen gerechnet, aber ich mache gleich einfach mal den Motor an. Den Motor mache ich natürlich nicht an, das ist ja Umweltverschmutzung.
Habe ich auch gedacht. Wir nehmen einfach mit laufendem Motor auf.
Meine Herren.
Auch dein Auto nicht.
So, jetzt mache ich es an, leck mich doch am Arsch. Das kannst du gerne alles drin lassen. So, jetzt mache ich es an, jetzt mache ich es aus. Alles klar, also ich sehe das Problem, was ich habe beim Aufnehmen. Ich muss mit meinem Auto fahren und nicht mit dem Auto des Partners.
Ah, okay.
Mein Auto macht so einen Kladderadatsch nicht.
Ah, okay, verstehe.
Aber vielleicht ist jetzt dadurch eine etwas lustige Folge geworden.
Ein bisschen lustiger als sonst, auf jeden Fall.